Kreativität. Ein mächtiges Wort, so finde ich. Und auch ein Wort, eine Eigenschaft, die wir Menschen nur schwer begreifen und fassen können. Auch das wiederum meine Wahrnehmung. Und wenn ich von Kreativität spreche, dann meine ich nicht nur das, was wir aus der Kunst kennen, nicht nur das große Werk, das sichtbar wird, nicht nur das Außergewöhnliche im Museum oder auf der Bühne. Ich meine etwas Grundsätzliches, etwas, das tief in unser Denken, unsere Arbeit, unser Zusammenleben hineinragt. Denn die Frage, die uns heute begleitet, ist eigentlich eine sehr einfache und gleichzeitig eine der schwierigsten überhaupt. Wie entsteht Zukunft? Und eine mögliche Antwort darauf könnte lauten, und ich wähle hier absichtlich den Konjunktiv, Zukunft entsteht dort, wo Menschen kreativ denken, handeln und miteinander Lösungen entwickeln, die es vorher nicht gab. Aber wie fördern wir Kreativität? Oder, wenn Sie mir gestatten und ich formuliere etwas radikaler, wie muss eine unsere Gesellschaft beschaffen sein, die Kreativität nicht nur erlaubt, sondern wirklich ermöglicht, fördert? Oder was passiert mit einer Gesellschaft, die Kreativität nur noch verwaltet, aber nicht mehr wirklich hervorbringt? Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Ulrich Kern. Ulrich Kern ist Outside-the-Box-Thinker für Kreativität und Design, Innovation und Zukunft, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir sprachen auch darüber, ob Politik kreativ sein muss. Dazu Professor Kern: Na klar, sonst kann sie keine Probleme lösen. Erkennbar ist das an den vielen ungelösten Problemen. Freuen Sie sich auf einen kreativen Austausch mit kreativen Gedankenimpulsen. Also Ohren auf! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hallo, lieber Ulrich. Vielen lieben Dank, dass du dich meinen neugierigen Fragen stellst und wir jetzt kreativ in ein Podcast-Gespräch einsteigen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Ja, ist doch wunderbar. Neugierig und Kreativität passt doch wunderbar zusammen.
Ja, finde ich auch. Ich habe mich aber sehr auf dich gefreut und jetzt auch aufs Thema und bin jetzt mal gespannt, was wir jetzt so erspinnen, ohne das despektierlich jetzt zu meinen. Ulrich, wann war denn bei dir so das erste Mal, als dir bewusst wurde, Kreativität ist nicht nur Kunst, sondern Kreativität ist Problemlösung?
Also ich habe mit 19 angefangen, Industrial Design zu studieren. Dieses Studium war von Anfang an so, dass es eigentlich immer darum ging, zu einem Problem eine Lösung zu finden, möglichst nachvollziehbar und transparent diesen Weg zu bestreiten und am Ende ein Ergebnis abzuliefern, das von allen akzeptiert wird, also einen hohen praktischen Nutzen hat und im Design eben auch eine ästhetische Faszination ausstrahlt. Bei uns war es von Anfang an so, dass die Industrial Designer sich rigoros von den Künstlern abgetrennt haben. Und das ist auch gut so, weil das eine hat mit dem anderen auf einer Metaebene was zu tun, aber nicht im professionellen Sinn.
Mhm. Das heißt, wie definierst du dann Kreativität für dich?
Also für mich ist Kreativität die Lust des Schaffens von Innovationen mit der Last des Verlernens des Gewöhnten. Ja? Mhm. Also jemand, der kreativ ist, muss was Neues schaffen, muss aber auch das Verlernen seiner eigenen Routinen können. Ja, das ist die Schwierigkeit eigentlich. Dann ist Kreativität immer die Gestaltung der Zukunft mit der Ablösung von Vergangenheit. Ja, das ist auch das, was Schumpeter schon sagte mit der kreativen Zerstörung. Kreativität ist aber auch immer eine Flexibilität des Denkens, das zu einer Imaginierung des Neuen führt. Ja, du musst ein Bild von dem Neuen haben, um es realisieren zu können. Und Kreativität ist auch immer die Konfrontation einer Erwartungshaltung, vielleicht auch deiner Erwartungshaltung, mit etwas Unbekanntem. Ja, also ich beantworte deine Frage nicht mit einem Satz, sondern fast schon mit einem kleinen Referat. Ich will dich, ja, also jemanden, den ich konfrontiere mit dem Unbekannten bis dato, konfrontieren und ihn eigentlich auch zum Weiterdenken bewegen, sodass die Innovation am Ende von uns beiden, ja, in dem Fall jetzt von uns beiden getragen werden kann.
Hm.
Und nach meinem Verständnis ist Kreativität aktuell ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir von der Wirtschaft bis zur Wissenschaft, bis zur Politik, bis zur öffentlichen Administration unbedingt einlösen müssen, weil eigentlich lodert es an allen Ecken und Enden.
Mhm. Willst du damit sagen, dass unsere Politiker zu wenig kreativ sind?
Och, nein, will ich nicht sagen. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Also dazu braucht es mich nicht. Sie sind eigentlich überhaupt nicht kreativ. Ja, sie kochen mit alten, überlieferten Rezepten, die früher schon nicht richtig funktioniert haben. Und sie setzen die immer noch ein. Also Kreativität in der Politik wäre wunderbar. Ja, dazu muss man allerdings bereit sein, weil das Problem von Kreativität ist nicht eine Idee. Ja, sondern das Problem von Kreativität ist, dass wenn ich jetzt mit dir spreche, ja, in diesem Podcast, gebe ich vieles von mir und ich werde nackig. Ich mache mich intellektuell nackig, ja. Dadurch werde ich verletzlich. Und es ist für jemanden, der das schamlos ausnutzen will, überhaupt kein Problem, mich zu verletzen, ja. Das heißt, als Kreativer muss ich diese Verletzlichkeit aushalten und muss mich auch wehren können. Und in der Politik macht man das nicht. Da gibt es das nicht, sondern da will man eigentlich, manchmal denke ich, eher nur schnell durch sein mit einer Sache, sie abhaken, aber man möchte eigentlich nicht grundsätzlich neu etwas machen.
Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass Kreativität schon einer der zentralen Treiber von Zukunftsgestaltung ist. So habe ich dich jetzt aus deinen Worten heraus verstanden.
Ja, unbedingt. Also wenn es die Kreativität nicht ist, was sollte es dann sein? Ja, also es ist die Kreativität, die uns in Bewegung setzt, nicht die Routinen. Die Routinen bewahren. Ja, es ist die Kreativität, die Lust auf was Neues hat und die dann anfängt, Zukunft zu skizzieren. Mhm. Sie versucht, ein gemeinsames Bild mit anderen davon zu erzeugen und dann fängt Kreativität an und wird langsam produktiv. Ja, und fängt an, tatsächlich der Zukunft eine Gestaltung, eine Gestalt zu geben.
Ist dann die Kreativität eher eine individuelle Fähigkeit oder ist es eher eine gesellschaftliche Infrastruktur? Wie verstehst du das?
Unsere Gesellschaft, diese Gesellschaft, die wir haben, also eine Industriegesellschaft, eine globale Gesellschaft, braucht das Genie, die Kreativität des Einzelnen, ganz unbedingt. Aber in Anbetracht der Lage, dass das in der Regel immer nur eine Minorität ist, braucht eine Gesellschaft, wie wir sie haben, auch eine kreative Infrastruktur, die wie Humus das Feld der Kreativen dann auch zum Blühen bringt. Ja, es geht lange nicht mehr alleine, dass ein Einzelner die Welt verändern kann. Das geht immer nur im Kollektiv und insofern muss eine Gesellschaft, wenn sie sich denn tatsächlich erneuern will, auch diesen kollektiven Humus zur Verfügung stellen, sodass das stattfinden kann, also Erneuerung auch stattfinden kann.
Mhm. Also ist es dann doch der Einzelne und vor allem das Gemeinsame, also der Einzelne in der gemeinsamen Gestaltung.
Es ist immer der Einzelne im Kollektiv, ja. Mhm. Und es ist immer das Kollektiv, das den Kreativen auch trägt, ja, und ihn nicht durch Verletzungen oder so zum Sturm bringt. In Autokratien hast du das ja eigentlich relativ schnell, dass man an die kreative Elite will und man macht sie stumm, ob das die Medien sind oder sonst irgendwas. Also insofern, eine liberal-demokratische Gesellschaft braucht eigentlich den Kreativen und die Kreativen im Sinne des Kollektivs, das Erneuerung bringen kann.
Mhm. Du hast in LinkedIn mal einen Beitrag gepostet, wo du unterscheidest zwischen viererlei Arten von Kreativität. Ich hoffe, dass ich es noch einigermaßen hinkriege. Es war einmal die ökonomische Kreativität, es war die intellektuelle, es war die erneuernde und die kollaborative, also diese vier waren es. Welche wird aktuell, was denkst du, am meisten unterschätzt dieser vier Kreativitäten?
Ich will die Frage etwas anders beantworten. Ja, wenn ich mir unsere Politik angucke, dann wäre ökonomische Kreativität aktuell sehr vonnöten. Wenn ich mir die Parteienlandschaft angucke, wäre eine intellektuelle Kreativität sehr hilfreich. Ja, es gab früher Zeiten, da ist ein Böll oder Grass oder sowas, hat den Parteien beigestanden. Wir hatten auch in der CDU Menschen, die ernsthaft nach vorne gedacht haben, selbst in der inzwischen totgesagten FDP. Wir brauchen zwischen der öffentlichen Administration und der Wirtschaft eine kollaborierende Kreativität, die ein Zusammenarbeiten wieder funktioniert. Das klappt zurzeit gar nicht. Wir haben, also Bürokratie erstickt das alles. Und es fehlt uns an diesen Stellen leider grundsätzlich überall, weil wir uns sehr auf unsere Routinen verlassen haben und eigentlich wie beim Parteiennachwuchs nicht Wert darauf gelegt haben, dass wir Kreativität in der Gesellschaft sukzessive ernst nehmen.
Was passiert denn gesellschaftlich, wenn eine dieser Kreativitätsformen fehlt oder abschmiert?
Also wenn sie gänzlich fehlt oder sowas, leiden die anderen auch, weil das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und dann fängt eine Gesellschaft an, ihre Substanz einfach zu verbrauchen. Ja, sie lebt von dem, was sie dann noch hat. Sie erneuert sich nicht mehr. Und das wird irgendwann museal und dann wird es irgendwann auch mal, naja, guck dir die Briten an, ja, die ja die Industriegesellschaft erfunden haben. Guck dir die Amerikaner an, die vielleicht die Demokratie erfunden haben. Gut, es waren die Griechen, aber die Amerikaner haben das eigentlich sehr professionell umgesetzt. Wenn all das fehlt, verkümmern Gesellschaften und fangen an, das Gestern zu romantisieren. Sie leben von der Substanz, sie verbrauchen sie, bis sie verbraucht ist, und dann ist Schluss mit der Gesellschaft.
Jetzt hast du gerade ein schönes Wort gewählt in deiner Antwort, museale Gesellschaft. Was meinst du denn damit?
Also eine museale Gesellschaft ist eine, die, wenn beispielsweise die Jugend rechts wählt, ja, was wir ja beobachten können,
ja.
Wenn wir nicht mehr fähig sind, Reformen tatsächlich anzustoßen und umzusetzen, was wir schon seit einer ganzen Reihe von Jahren beobachten können. Wenn die Zahl der Patentanmeldungen beispielsweise rückläufig ist, ja, wenn man auf Innovationsmaßstäben gemessen hat, zurückfällt, dann fängt eine Gesellschaft an, wird langsam museal. Ja? Und dann fängt sie auch an, so, das kann man dann auch so an Mode sehen, ja, dass also Mode plötzlich wieder auftaucht, die eigentlich schon ad acta gelegt worden ist. Also dann fängt an, eine Gesellschaft museal zu werden. Es ist nicht nur eine Frage der demografischen Entwicklung, sondern es ist eigentlich eher eine Frage des Denkens. Ja? Wer sein Bildungssystem nicht mehr ernst wird, ist auf dem Wege, museal zu werden.
Aber Bildungssystem ist, glaube ich, so habe ich dich jetzt verstanden, nur ein Beispiel. Also Unternehmen haben auch ihren Part mit dabei oder Universitäten oder gut, das ist ja auch Bildung oder auch der Einzelne, ich denke. Oder siehst du das anders?
Nein, um Gottes Willen. Also das ist ja in einer so komplexen Gesellschaft, wie wir es sind, muss das Zusammenspiel zwischen allen Beteiligten funktionieren. Und man kann sich nicht separieren. Ja, und man kann leider beobachten, dass viele unserer Institutionen delegieren, ja, Verantwortung auf andere. Und das wird fatal irgendwann. Also wenn die Wirtschaft nicht das kriegt, nämlich Gehirn aus dem Bildungssystem, dann wird sie keine Innovation mehr kriegen. Keine Innovation heißt kein Export. Kein Export heißt kein Wohlstand. Ja. Und kein Wohlstand heißt soziale Verwerfung.
Ulrich, bräuchten wir dann so eine Art kulturelle Vorbilder? Und wenn du jetzt ein Ja darauf geben möchtest, dann sag mir bitte, wo gibt's die?
Also das Ja möchte ich nicht geben, sondern das Ja muss ich geben. Wir brauchen kulturelle Vorbilder, weil Kultur ist eigentlich immer auf Zukunft programmiert. Ja, sie hängt nie im Gestern fest. Ja, das heißt nicht, dass man die Leistung der Vergangenheit oder sowas nicht schätzen, aber Kultur will eigentlich immer nach vorne. Ja, und das heißt, wir bräuchten eigentlich in der Kultur eine Reihe von Vor-Bildenkenden, ja, also im Sinne von die das Bild, was sich eine Gesellschaft irgendwann mal selbst gibt, vordenken können. Also im Sinne von Vorbild. Ja, das ist ein bisschen verkümmert, weil wir Kultur eigentlich so ein bisschen als Erholung unserer Gesellschaft gesehen haben. Das ist ganz schön, in die Hochkultur am Wochenende zu gehen und dann ein Sinfoniekonzert zu gehen. Es ist aber ins Off-Off-Theater zu gehen und dort Kultur zu erleben, die wie ein Stachel im Fleisch sitzt und einen daran erinnert, dass Stillstand, Rückstand, also Rückschritt ist, das tun wir nicht. Also Kultur ist mir ein bisschen in unserer Gesellschaft zu nett geworden. Ja, sie muss auch wieder ein bisschen böse sein. Ja, und diese Bösen müssen auch wieder ihre Vorbilder bringen, damit wir nicht irgendwie uns völlig in unserem Kokon einschließen und hoffen, der Wohlstand und unser Leben wird so weitergehen bis ans Ende unserer Tage.
Aber siehst du irgendwie oder irgendwo irgendwelche Vorbilder? Andere Länder, andere Industrien oder manche Industrien oder Menschen? Siehst du Vorbilder?
Also, wenn man ins weniger reiche Ausland geht und guckt sich ein bisschen an, was dort passiert, dann denke ich, da gibt es noch genügend Ehrgeiz und da gibt es noch genügend Menschen, die noch was erreichen wollen. Und da kann man schon noch sehen, dass da der Geist der Erneuerung und auch der Ehrgeiz noch vorhanden ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die in unserer Informations- und Kommunikationsgesellschaft also schon wissen, was Wohlstand bedeutet, ja, und versuchen, dem nachzueifern, was manchmal, also das sind Gesellschaften, die so ein bisschen sich im Desperaten befinden, ja, die aber eigentlich dann ganz spannend sind, weil sie entwickeln sich an sich weiter durch diese Auseinandersetzung, durch dieses Auseinandersetzung mit altem Wohlstand und mit neuem Wohlstand im Sinne von immateriellen Gütern.
Denkst du, dass wir Kreativität zum Beispiel mit jungen Menschen, dass sie trainierbar ist, dass sich da etwas frei entwickeln lassen kann, dass wir da irgendwie unterstützen können bei Kreativität oder hat man sie nicht?
Also alle Menschen haben unterschiedliche Talente, ja, und das gehört dann das ist mit der Kreativität genauso. Aber ja, also Kreativität ist nicht der Geistesblitz, der uns irgendwie beim Duschen erwischt oder sowas, sondern Kreativität kann man sich erarbeiten. Das heißt, dann kann ich sie trainieren, ja. Und dieses Freilegen von Kreativität ist eigentlich auch, weil das Wort frei im Sinne von legen heißt ja auch nach eigener Freiheit zu streben, um selbstwirksam zu werden. Mhm. Also wir können eigentlich, also und das ist, so betrachte ich meine Funktion und meine Berufung als Lehrer, eben A, diese Kreativität freizulegen, den Menschen Selbstbewusstsein zu geben, auf dass sie Selbstverständnis ihrer Arbeit, ihrer Kreativität dann entwickeln können. Und trainieren kann man das sehr wohl, wenn man eben dem repetitiven Lernen weniger Platz einräumt, sondern auch der Kreativität in der Schule oder auch in der Hochschule mehr Platz. Und wir sind ein bisschen, ich denke, das ist eine Folge der Industrialisierung, zu sehr im repetitiven Lernen, ja, also da verfallen, so dass wir die Kreativität eigentlich immer so für eine Freizeitbeschäftigung gehalten haben. Und das ist grundsätzlich falsch, wie man das in der Politik ja ganz schön sehen kann, ja. Wir brauchen kreative Lösungen, weil die Probleme sind nicht mit den Rezepten von gestern zu lösen. Das ist nicht neu, das ist uralt, ja. Aber es wird leider nicht befolgt.
Hast du irgendwie eine kreative Idee, wie wir, weil ich höre das bei dir ganz stark raus, es ist ja auch unser Bildungssystem, dieses repetitive Lernen ist frontales Lernen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Steht einer nach vorne und sagt was. Ist auch an den Universitäten häufig noch so der Gang, nicht an allen, aber an vielen. Was hast du für eine kreative Idee? Wie könnten wir sowas vielleicht doch ändern, ohne dass es jetzt wahnsinnig viel Geld kostet, weil Geld ja anscheinend für die Bildung keins da ist?
Also erstens stimmt das nicht. Geld ist immer da. Ja, es ist nur eine Frage der Verteilung. Ja. Und ich muss ganz offen gestehen, wenn man E-Autos subventionieren kann, dann kann man auch Bildung besser subventionieren. Also Geld ist für mich kein Grund, dass wir ein überkommenes Bildungssystem haben. Ja, das lasse ich überhaupt nicht gelten. Ja, wenn wir Pendlerpauschalen gleich erhöhen wollen oder sowas, dann können wir auch mehr Geld in Bildung stecken. Aber es hat nicht immer nur was mit Geld zu tun, sondern es hat natürlich auch damit was zu tun, dass ich Bildungskonzepte realisieren muss, die wie eine personalisierte Medizin ja sich ein bisschen auch auf den Einzelnen drauf einstellt. Ich halte Vorlesungen an Universitäten, die mit 300, 400 Studenten stattfinden, um ehrlich zu sein, für vergeudete Zeit. Und zwar für alle, sowohl für den Professor, der da vorne steht, als auch für die 400 Studenten. Ja, ich halte in den Schulen, die das, also ich bin ein großer Freund von Ganztagsschulen, und zwar von morgens 8 oder 9 Uhr bis 17 Uhr. Und dann kriegen die Kinder jede Form von Bildung, die möglich ist, über Sport, über deklaratives Lernen und auch über kreatives Lernen. Ja, und das kreative Lernen ist selbstverständlich möglich, wenn man ein Bildungssystem hat, das eben nicht so auf spontane Verwertung ausgerichtet ist, ja, sondern das wieder die Entwicklung der Persönlichkeit in Vordergrund stellt. Mhm. Und daran hapert das bei uns.
Und warum ist das so? Weil wenn die Kreativität eine der zentralen Zukunftskräfte ist, ja, warum wird es in unseren Bildungseinrichtungen und im Bildungssystem generell so sträflich vernachlässigt?
Weil wir ein Volk von Schissern sind. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, weil Kreativität, da ist auch Risiko. Wenn du im Design Lehrer bist, ja, dann hast du es mit kreativen Studenten zu tun und die zeigen dir kreative Lösungen, von denen du nicht weißt, ja, weil du kannst es nicht wissen, weil sie sind neu, ob sie tatsächlich auch funktionieren. Und du musst dich darauf einlassen, ja, und du musst ein Instrumentarium entwickeln, wie du über die Prozesssteuerung rauskriegst, ob das Ganze sinnvoll ist oder ob die dich gerade großartig auf den Arm nehmen. Ja, mhm. Das ist viel Arbeit. Ja, also ich habe auch im forschenden Lernen oder sowas immer wieder Punkte, wo mir die Studenten im Fachwissen voraus sind, ja, weil sie sich intensiver mit ihrem Thema befassen, als ich das kann. Ja, die hole ich aber irgendwann wieder ein, weil dieser Prozess ist ja einer, der dialogisch ausgerichtet ist. Ja, und irgendwann greift dann schon meine Erfahrung wieder, dass ich die einkriege und auch wieder da ein bisschen Kontrolle über das Projekt habe. Aber diesen Moment, wo du weißt, die sind schlauer als ich, den musst du aushalten können. Ja, und da haben viele Fracksausen, ja, und haben Angst einfach davor und möchten nicht ihre Komfortzone verlassen. Mit kreativen Leuten zu arbeiten heißt, du befindest dich nie in einer Komfortzone. Du musst eigentlich immer damit rechnen, dass sie besser sind als du. Aber das ist mein Job gewesen, Leute heranzuziehen, die besser sind als ich. Ja, so ja. Ganz einfach. Ja.
Ja gut, aber ich denke, das ist ja Entwicklung. Also ich glaube, das hat jede Generation von sich so mitmachen müssen und erlebt. Also ich kann dann nur die Geschichte meines Schwiegervaters sagen, der am Flügel meines Mannes, der ja Pianist ist, in Tränen dastand und meinem Mann zugehört hat und gesagt hat, es ist so schön, wenn man an den eigenen Kindern sieht, dass sie einen überflügeln. Und ich denke, das ist ja Entwicklung, das ist ja auch Fortschritt.
Ja, nur das gilt in der Familie. Ja, wenn die Familie gut ist, gilt das von den Eltern zu den Kindern ganz sicher. Also Eltern, die nicht stolz darauf sind, dass ihre Kinder besser sind, als sie haben ihren Job verpasst. Ja, aber eine Gesellschaft, die so monetarisiert ist und gerade in den Freiberufen, bei den Designern, bei den Gestaltern, bei den Architekten oder sowas, züchtest du dir eigentlich deine Konkurrenz heran. Mhm. Ja. Und da wird das dann manchmal ein bisschen schwierig. Ja, also ich denke, wir müssten das kreative Lernen auf viel breitere, schon in den allgemeinbildenden Schulen und eigentlich schon in den Kitas ernster nehmen und sie dann eigentlich, wenn sie kritisches Denken, Kreativität, all das gelernt haben oder sowas, erst dann zusätzlich mit deklarativem Lernen. Mhm. Weil der Punkt ist ja auch, unsere Technologie ist, also du kannst ja heute sofort eingeben, KI, nenn mir die 5 Gesetze der Technik sowieso, ja? Dann spuckt dir die sofort aus. Das heißt, dieses deklarative Lernen, ja, wird technisch immer mehr beeinflusst und ist eigentlich in der Form, wie wir früher Grundlagen an Hochschulen beispielsweise vermittelt haben und so, gar nicht mehr notwendig. Weil das können die Studenten alleine machen, ja? Hm. Und dafür brauchen sie einen Professor eigentlich nicht, weil dafür gibt es die Maschine.
Aber dennoch bist du so weit, weil du jetzt gerade selber KI angesprochen hast. Du selber, so meine ich mich zumindest zu erinnern, hast selber mal gesagt, dass kreative Leistungen nicht alle durch KI ersetzt werden können.
Das wird nie der Fall sein.
Also ja. Du ziehst da eindeutig Grenzen. Warum und wo ziehst du da Grenzen?
Die Fähigkeit des Menschen ist, er kann aus der Zukunft lernen. Das kann eine Maschine nicht. Eine Maschine kann immer nur aus der Vergangenheit lernen, ja, und da kann sie vielleicht extrapolieren und ich weiß nicht was alles machen. Aber ein Mensch kann imaginieren. Ein Mensch kann durch Inspiration Bilder von Zukunft zeichnen. Das kann eine Maschine nicht. Ein Mensch hat eine Seele. Ein Mensch hat Moralvorstellungen. Er hat ethische Vorstellungen. Das ist ganz, ganz, ganz mühsam über viele, viele Jahre irgendwann einer KI danach herbeizubringen. Wir können mit seelischer Komplexität umgehen. Also der Mensch an dieser Stelle hat dann Gott sei Dank noch Fähigkeiten, die nach meinem Verständnis nicht von einer Maschine übernommen werden können. Mhm. Es sei denn, dass genau diese Fähigkeiten, nämlich ethisch und moralisch zu handeln, nicht mehr gefragt sind. Ja, wenn man sagt, ach, pfeift drauf, ja, wir haben das ja in der Kernspaltung auch gehabt. Ja, die Atombombe ist ja ein Ergebnis der Kernspaltung. Wir wollen das so haben, weil wir brauchen die moralischen Überlegungen, was passiert, wenn wir eine Atombombe fallen lassen, nicht mehr. Ja, dann hat die Maschine gewonnen. Ja, aber solange wir das nicht zulassen, und das liegt in unserer Hand, wird uns die Maschine an diesem Punkt nicht überholen.
Hoffen wir mal, dass Vernunft, Verantwortung und auch Demut immer noch der Fokus bei uns Menschen ist und den wir nie an die Maschine abgeben. Also das wäre ja ein fürchterliches Szenario, was du jetzt gerade angespielt hast. Also das möchte ich niemandem wünschen. Das wäre, denke ich, das Ende der Menschheit.
Naja, also ich meine, gerade wir Deutschen, wir haben das ja, und Habermas hat uns ja beigebracht, wie singular 26 Millionen Tote waren, die wir da auf die Beine gestellt haben. Ja, also ich muss sagen, so ganz abwegig finde ich das nicht. Das heißt also, dass diese Diskussion um das Korrektiv oder das Regulieren durch eine Gesellschaft eine ist, die durch KI tatsächlich eine Bedeutung gewonnen hat. Und wenn ich als Gesellschaft mich nicht den Tech-Bros da quasi als Experimentierfeld zur Verfügung stellen will, dann muss ich regulieren. Und dann brauche ich auch Vorschriften, die nun sagen, das geht und das geht nicht. Also ich denke, dass dieses Zusammenspiel zwischen Gesellschaftspolitik und Wirtschaft bzw. Technologiepolitik ja neu justiert werden muss. Mhm. Und da reichen die klassischen kapitalistischen Systeme nicht mehr aus. Ja, und da reichen aber auch einfache linke Schemata nicht mehr aus, weil wir leben nicht in einer Zeit von Marx und Engels, ja, sondern wir leben da in einer ganz anderen Zeit. Also ich denke, wir sollten das, was wir an intellektuellen, kreativen Geistern in dieser Gesellschaft haben, und davon gibt es ja Gott sei Dank noch einige, wirklich ernsthaft nutzen, um dieses Zusammenspiel nicht zum Ende der Menschheit, ja, sondern zu einem neuen Fortschritt zu bringen.
Als ich dir jetzt so zugehört habe, da ist bei mir so der Gedanke gekommen, ist es so, dass wir tatsächlich gerade bei unserer Kreativität zu sehr auf Output fokussiert sind und zu wenig auf Denken? Bist du da eher bei mir oder siehst du eher, dass es andersrum ist?
Wir haben eine Gesellschaft, die so sehr oft an vielen Stellen auf Nützlichkeit ausgerichtet ist. Mhm. Ja? Und auf Nützlichkeit ausgerichtet zu sein, heißt eigentlich auf dieses Output-Denken konzentriert zu sein und den Denkprozess als solch möglichst kurz und möglichst schnell zu handhaben. Ja? Und nicht zu sagen, ja, lass uns das doch mal durchdringen und lass uns das doch mal durchspielen und lass uns auch Alternativen überlegen beispielsweise. Ja? Sondern man möchte eigentlich schnell eine Lösung haben und möchte diese Lösung auch schnell abhaken. Ja? Und das ist das Fatale daran, dass es eigentlich eine neue Form von Humanismus geben muss, der sagt, der Humanismus muss der Technologie und dem Kapitalismus die Stirn bieten, ja, ohne dass das so eine romantisierende Vorstellung dann nachher wird, dass Geld verdienen böse ist oder sowas. Das ist keine Tätigkeit für Kleinkriminelle, sondern Geld verdienen brauchen Gesellschaften, damit sie ihren Wohlstand wahren. Und Wohlstand heißt nachher auch Gesundheitssystem, Bildungssystem und so weiter. Ja,
ja, Einnahmen für die Ausgaben zu haben, ja.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Also wer Steuersenkung will, muss auch wissen, wo er sie einspart und was dann nachher da drauf geht. Ja? Mhm. Also ich halte es für zwingend notwendig, dass wir da zu einem neuen Verständnis kommen, wie Wirtschaftswelt, Technologiewelt und Humanismus sich neu organisieren.
Du hast jetzt gerade ein Wort gebracht, alternativlos. beziehungsweise du hast Alternativen gebracht und ich habe alternativlos gedacht, das muss ich so sagen, das war jetzt falsch von mir formuliert. Du hast Alternativen angesprochen, hast gesagt, wir brauchen auch vielleicht schnellere Lösungen oder auch dieses humanistische Denken, das wir neu aufstellen dürfen. Und bei Alternativen kam mir eben dieses Alternativlos in den Sinn und dann habe ich gedacht, wenn man keine Alternative mehr hat, das ist ja alternativlos. Ist das eigentlich ein kreativer Denkfehler oder was ist das?
Das ist eine Denkfalle, in die wir entweder aus Dummheit oder aus Faulheit tappen. Ja, es gibt, also das Einzige, was alternativlos ist, ist der Mensch als Individuum. Ja, es gibt keine Alternative zu dir oder auch zu mir. Das gibt es nicht. Also dieser Menschen, die sterben, hinterlassen Lücken, ist das ist tatsächlich so. Ja, aber wenn wir über Sachen reden, ja, dann reden wir eigentlich immer über alternative Zustände. Ja, wir müssen eigentlich nur alternative Situationen kreieren und sie dann vergleichen. Es gibt immer unterschiedliche Lösungen. Ja, man hat immer die Wahl zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten. Grundsätzlich nur, die müssen erzeugt und die müssen kreiert werden. Ja, und das heißt nachdenken, das heißt nachbessern, das heißt verändern. Das geht nicht, das hole ich nicht aus der Hosentasche. Ja, komplexe Probleme trage ich nicht wie ein Rezept-Kochbuch von Dr. Oetker mit mir rum, ja, wo steht, wie Buletten gemacht werden. Ja, wir haben eine ganz andere Komplexität in der Zwischenzeit erreicht und die heißt in alternativen Szenarien denken und sie auch entsprechend gegeneinander bewerten und immer einen Plan B oder C oder D auch im Hinterkopf zu haben. Mhm. Denn es ist nie sicher, dass das, für das ich mich entschieden habe, das Richtige ist, weil ich nicht weiß, ob ich auch tatsächlich alles bedacht habe.
Aha. Du hast vorher gesagt, dass gerade an Universitäten man natürlich auch Mut braucht, weil vielleicht die jungen Menschen mehr wissen bis zu einem gewissen Punkt als der Prof oder die Professorin selber. Und das braucht natürlich Mut, dass man selber eingesteht, ich bin nicht so weit wie meine Studierenden oder da ist vielleicht eine Idee, die habe ich nie gehabt, so kreativ war ich nie oder ich hatte nie diesen Blitzgedanken auf einmal in meinem Kopf. Das hat für mich auch so ein bisschen danach geklungen, weil ich in mir natürlich gleich die Frage gestellt habe, woran liegt es? Und das hat für mich danach ein bisschen geklungen, sind wir zu sehr in einer Wettbewerbsgesellschaft drin? Weil wenn wir in einer Wettbewerbsgesellschaft drin sind, dann sind wir eher im Konkurrenzdenken. Und wenn wir im Konkurrenzdenken sind, dann wollen wir natürlich besser sein als der andere, ihn ausstechen. Was wiederum dazu führt, dass wir eigene Fehler nicht zugeben können oder wollen. Dass wir auch nicht so im Kollaborativen sind und auch nicht schon gar nicht im Miteinander. Siehst du das ähnlich wie ich? Das heißt, müssten wir vielleicht da ansetzen? Oder sagst du, Claudia, das ist total falsch, das musst du anders denken?
Nein, du hast völlig recht. In Afrika gibt es Sportarten, bei denen es keine Gewinner gibt. Ja, das sind Völker, die noch eine ganz andere Kultur haben. Wir brauchen immer einen Gewinner und einen Verlierer. Mhm. Ja? Und diese Form von Wettbewerb oder sowas heißt, dass Verlierer produziert werden. Mhm. Und Verlierer zu sein, ist kein gutes Gefühl. Ja? Das heißt, wir müssen dieses Thema von Win-Win und wir müssen auch Menschen helfen, die eben nicht so dieses Gewinnergehen haben, ja, also nicht zu dieser Gruppe gehören. Wir müssen sozialer denken. Das ist etwas, was wir offenbar nicht richtig können. Ja, weil, also meine Eitelkeit ist sicherlich vorhanden, ja, und mein Größenwahnsinn auch. Das, wenn ich mich zu den Kreativen dazu zähle oder sowas, das gehört dazu, ja. Also ein bisschen größenwahnsinnig und ein bisschen eitel und ich weiß nicht, was zu sein gehört dazu. Aber das heißt nicht, dass ich asozial bin, ja, sondern das heißt eigentlich, dass ich erkenne, dass ich keines dieser Probleme auf der Welt alleine lösen kann, sondern ich kann, wenn ich diese Probleme lösen will, das ist die Voraussetzung, das eigentlich immer nur in Zusammenarbeit, in Kollaboration mit anderen Menschen machen. Ja, das heißt, diese Form der kollaborativen Kreativität wird unglaublich wichtig, weil wir, wenn wir nicht wollen, dass wir uns eines Tages erledigt haben als Menschheit, ja, bis irgendwann die kleinen Silberfische oder die Amöben oder sowas wieder anfangen, aus dem Wasser zu kriechen und eine neue Menschheit da zu gründen, dann kann ich das nur in der Gemeinschaft machen. Ja? Mhm. Und ich kann verstehen, dass arme Menschen, die wirklich in Armut leben, ihre Wälder abholzen, ja, Ich kann das nachvollziehen, weil die wollen irgendwie an Geld kommen, um ihre Familien zu ernähren. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn wir als reiche Gesellschaft hingehen und sagen, du holst unseren Regenwald ab, den brauchen wir, ja? Und dann sagen irgendwie, das ist verwerflich. Dann muss ich mein Reichtum mit denen teilen, dass sie ihre Bäume stehen lassen und den Regenwald erhalten, ja? Also das ist eine Form von Wettbewerb, der in der Zwischenzeit nach meinem Verständnis purer Egoismus geworden ist, ja? Und aus Egoismus werden auch Krieger angefangen, ja? Weil Klimawandel oder sowas, ob Donald Trump nun meint, there is no climate change oder auch nicht, das ist mir ziemlich egal, weil die Fakten, und die sprechen tatsächlich dafür, sind einfach so, wie sie sind und wir können das nur gemeinsam regeln. Und dafür brauche ich die Kreativität des Kollektivs, der ganzen Menschheit. Ja, es wird sicherlich Einzelne geben, die glorreiche Ideen haben, die sicherlich auch das Kollektiv in die eine oder andere Richtung stupsen, aber du brauchst am Ende das Kollektiv, ja, das dann sagt, jawohl, das ist unser Weg und das ist unsere Lösung und die realisieren wir jetzt gemeinsam und damit lernen wir auch umzugehen. Nimm Paris, ja. Wie die große Hitzewelle in Paris war, sind die wie die Fliegen unter ihren Dächern gestorben, weil die Stadt sich so aufgeheizt hat, dass die Menschen einfach vertrocknet sind. Ja. Die Stadt war so zubetoniert, ja, dass sich Hitzegrade entwickelten oder sowas, die tödlich waren. Jetzt fängt man an, Hidalgo hat das gemacht, ihr Nachfolger wird das hoffentlich weiterführen, diese Stadt so neu zu organisieren, dass tatsächlich die Probleme, die dazu geführt haben, ja, dass sich Städte überhitzen, ob das Autos sind oder ob das zu betonierte Flächen sind oder was auch immer, wieder aufzubrechen, damit das nicht. Und dafür brauche ich die Pariser in ihrer Gesamtheit. Ja, das heißt also, ich brauche sie im Kollektiv. Ja, und das zeigt, dass ich sie auch beteiligen muss an diesen Prozessen, was ja teilweise wunderbar funktioniert, ob das in Barcelona war oder auch in Paris, wenn Menschen anfangen, über ihre Umgebung nachzudenken und auch tatsächlich ihre Selbstwirksamkeit ja einbringen können in Veränderungsprozesse, die dann auch nachher stattfinden. Ja. Und Demokratie muss in der Zwischenzeit auf dieses kreative Element Rücksicht nehmen, weil Kreativität ist Selbstwirksamkeit von Menschen. Und wenn Demokratie nicht mehr diese Selbstwirksamkeit spüren lässt, fängt auch Demokratie an, an den Rändern bröselig zu werden.
Ja gut, das merken wir ja gerade bei uns. Also so sehe ich es.
Das ist leider so, ja.
Also ich denke schon, weil viele Menschen sich ohnmächtig fühlen, wählen sie AfD. Da bin ich fest von überzeugt, ja. Das denke ich.
Das ist so, ja.
Ulrich, wenn du irgendeinen Satz an politische Entscheidungsträger richten könntest, was müssten sie sofort ändern? Was wäre dieser Satz, wo du sofort sagen würdest, Leute, schaut da mal hin, seid da mal kreativ. Was wäre das?
Hört auf, in euren Klientelkategorien zu denken, ja, sondern fangt an, wieder in Wertesystemen zu denken. Fangt sofort an, intellektuell über eure Legitimation als Partei noch wieder neu nachzudenken. Ja, sonst erledigt ihr euch von selbst. Und die Existenz ist nicht mehr ausreichend, um Legitimation zu zeigen. Die Existenz einer FDP ist futsch. Ja, die Existenz einer SPD fängt momentan an zu bröseln. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie intellektuell ausgeblutet sind.
Hm. Lass uns beide mal kreativ spinnen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, sondern lass uns einfach mal schauen in 50 Jahren und wir blicken in den 50 Jahren zurück. Woran würden wir erkennen, dass unsere Gesellschaft kreativ erwacht ist? Was denkst du?
Schwierige Frage. Aber gut, ich will es versuchen. Wenn wir nicht mehr über Autos reden, sondern über Nah- und Verkehrssysteme gestalten, ja, dass also nicht mehr dieses Individualfahrzeug, sondern dass wir systemischer denken. Wenn wir ein Bildungssystem haben, das sowohl auf die Lernschwachen, ja, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, ist mir völlig egal, aber auch auf die Lernstarken Rücksicht nehmen kann, ja. Kinder, die eine hohe Begabung haben, dass die genauso gefördert werden, ja, wie die Lernschwachen, ja. Sowohl von unten nach oben, aber auch von oben nach oben, ja. Und das wäre ein Bildungssystem, da hätte ich Spaß dran. Wenn wir global akzeptiert hätten, dass wir einen Klimawandel haben, der nur über eine neue Form von sozialer Gerechtigkeit in den Griff zu kriegen ist, die weltweit zu funktionieren hat. Und wenn wir beispielsweise ein Bruttoinlandsprodukt berechnen würden, das nicht nur auf unsere Wirtschaftsstärke zurücknimmt, sondern auch auf unsere Lebensqualität, was Gesundheitssystem oder Bildungssystem und was auch immer heißt, und dafür einen anderen Index errechnet hätten. Und wenn wir nicht in diesen Manchester-Kapitalismus zurückfallen würden, der sich langsam anfängt, wieder breit zu machen.
Klingt gut, finde ich. Ulrich, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest? Habe ich irgendwas versäumt,
dich zu fragen? Ich denke nicht. Nö. Ich denke, ab jetzt sind die Podcast-Hörer dran, die durch Opposition oder Zustimmung oder durch was auch immer reagieren könnten.
Ich beende meinen Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop. Das ist so meine kreative Idee gewesen. Das geht wie folgt, Ulrich, dass ich einen Satz anfange und du darfst ihn gerne zu Ende bringen. Du bist sehr eloquent, deswegen gehe ich davon aus, dass du ihn grammatikalisch gut zu Ende bringst. Ich würde einfach mal das Experiment starten. Wollen wir es wagen?
Ja.
Gut. Ich habe 3 für dich ausgedacht, also 3 Sätze, die du zu Ende denken darfst. Der erste wäre Kreativität.
Ist die Würze des Lebens.
Zukunft.
Will verantwortet werden.
Es ist an der Zeit,
dass wir unser Schicksal selbst bestimmen wollen.
Lieber Ulrich, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Teilen deiner Gedanken. Mir hat es Spaß gemacht und dann sage ich einfach mal bis bald.
Herzlichen Dank, es war mir ein großes Vergnügen und freue mich, hoffentlich zum Thema Kreativität etwas beigetragen zu haben.
Danke, mit Sicherheit, Ulrich. Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?